Ich habe gerade nur gesagt, dass ich, glaube ich, deine Decke jetzt schon saugut kenne. Und
meine
deine
Decke,
Lampe.
Die ist so und schön Lampe. Weiß.
Weil immer, wenn ich abschmiere, kriege ich so diesen ein und selben, es ist immer der ein und selbe Blick hoch zur Lampe und dann, ja, das, ja. Ist, das ist schon meins. Wenn ich mal jemals da oben einen Fleck sehe, sage ich dir Bescheid.
Ja, bitte.
Oh Mann.
Ja, Vivi, Sommererkältung.
Nee, ich glaube eher, das ist die Rückzahlung für mein Festivalwochenende. Hast du gesehen, wer auch dort war?
Nee.
Deine Lieblingsmoderatorin.
Ah ja, stimmt, ja. Es waren noch ein paar Freunde von mir ebenfalls dort, deswegen hatte ich gerade die Richtung gedacht, ich dachte so, wen hast du jetzt noch gesehen, auf den ich jetzt nicht komme?
Ich meinte die Moderatorin, diese Jasmin, die du so gut findest, die war auch da.
Genau, ja, die ist ja oft auf den Festivals unterwegs.
Ich habe Ausschau gehalten, ich habe sie aber nicht gesehen.
Ach, schade.
Sonst hätte ich für dich mal Hallo gesagt.
Das wäre nett gewesen.
Vielleicht wäre sogar ein kleiner Shoutout für unseren Podcast drin gewesen.
Das wäre super. Noch. Das ist immer noch ein kleiner Traum.
Ja, nee, aber ansonsten, ich war wieder auf meiner Festivaltour, wie jedes Jahr, auf dem Perucaville Festival. Und da habe ich gemerkt, man wird nicht jünger.
Dabei hattest du noch 2 Tage Urlaub danach.
Ja, aber da hatte ich ja schon meinen steifen Nacken. Da ging es ja schon los. Ja, mein Gott, passiert.
Du hast aber nicht gezeltet, oder?
Nein. Das ist ja, da bin ich ja raus. Ich bin ja so eine Festivalprinzessin, nenne ich das immer. Also ich gehe feiern, ja. Aber dann abends gehe ich zurück in mein Hotel, mache dann dort eine schöne Ganzkörperdusche, damit ich mich dann in ein schönes, bequemes Bett legen kann. Und morgens gibt's erstmal das Frühstücksbuffet. Und ich sag dir, da sieht so ein Festivaltag gleich wieder ganz anders aus.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin ja auch gar kein Freund vom Zelten. Null.
Ja.
Also ich bräuchte auch ein Hotelzimmer.
Also ich sag's mal so. Ich kenne einige, die zelten. Und die erzählen halt immer, auf dem Zeltplatz geht ja noch viel anderes ab, ne? Die haben da seit neuestem scheinbar, dieses Jahr gab's so einen Laufclub sogar. Dann sind die morgens mit einem DJ, der vorne weggefahren ist, laufen gegangen. Und also da scheinen schon coole Dinge auf dem Festplatz auch abzugehen. Aber ich habe das abgewägt und ich schaff's nicht. Stell dir mal vor, wie ramponiert ich wäre, wenn ich jetzt noch gezeltet hätte.
Oh. Ja.
Ja. Nee. Guck mal, ich krieg schon einen Zug, wenn ich abends zu lange in dieser Shuttle-Schlange stehe. Das ist schon schwierig. Wenn ich jetzt noch gezeltet hätte, da wäre ich, glaube ich, nah am ersten Bandscheibenvorfall auch.
Ja, wir sind halt nicht mehr die Jüngsten, ne? Also mit Anfang 20 wäre das vielleicht noch besser gegangen.
Ja, aber selbst da habe ich nicht gezeltet.
Nee,
da hatte
ich
andere Probleme. Da ging es dann los mit sanitären Anlagen. Also ich sag mal so, die dieses Jahr auf dem Perucaville, die waren wirklich nicht schlecht. Also zumindest die auf dem Festivalgelände. Ich kann jetzt da nichts über den Campingplatz sagen.
Mhm.
Aber die waren regelmäßig sauber gemacht worden. Ich zumindest hatte immer eine Toilette mit noch, wo es noch Papier gab. Da gab es sogar noch Seife. Ich habe nachher ein paar Kommentare gelesen, dass bei manchen die Seife aus war. Aber ich hatte da, glaube ich, richtig gut Glück. Weil bei mir gab es immer Seife und Papier. Also top, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja. Aber alleine, wenn ich da morgens diese Duschschlangen gesehen habe auf dem Campingplatz. Nee. Vor allem, ich müsste ja abends duschen, weil ich könnte mich ja nicht so verstaubt in mein Zelt legen. Das ist ja, oh nee, logistisch ein Albtraum.
Nee. Ja, weil du nimmst ja alles von dem Festival mit, ne? Also
ja.
An Gerüchen, an Dreck und ja, dann müsste ich auch einmal abends duschen gehen.
Ja, genau. Also deswegen, Festival ja, nein, da seht ihr mich in diesem Leben nicht. Da bin ich raus. Aber es ist sehr schön immer dort, weil jeder zieht auch so an, worauf er Lust hat und die Leute sind irgendwie alle so einfach gut gelaunt und ja, also ich mag das, dass dort niemand bewertet wird. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja.
Ich war ja noch nie auf einem Festival. Zieht mich auch nicht so, muss ich gestehen. Aber wenn ich mir eins aussuchen könnte, würde ich gerne mal auf dieses Country-Festival gehen. Das ist immer in Berlin, glaube ich.
Ah, ich wollte gerade fragen, wo das ist.
Ja, ich glaube, das heißt C2C oder so irgendwas. Ach, das wird mich ja schon reizen, muss ich gestehen. Aber nee.
Kommen da auch internationale Stars?
Oh, ja.
Weil da hört man so wenig davon. Das klingt so ein bisschen nischenmäßig. Ich habe da noch nie was davon gehört.
Mm, Ja, also ich sehe da immer relativ viel von, aber auch einfach, weil ich auch viel Country-Sängern folge bei Insta und so. Jo, deswegen, das ist schon geil. Da kommen immer schon richtig coole Stars. Ich hätte ja einmal Karten für Brad Paisley gehabt. Inklusive aber VIP und was weiß ich. Ja, und dann kam scheiß Corona.
Ah, okay.
Da hatte ich echt einmal in meinem Leben, ich glaube, 350 Euro für Karten für VIP mit Eingang vorne, erste Reihe stehen, bliblablub, ne, wirklich Geld ausgegeben. Jo, und dann kam Corona und das ist abgesagt und nicht, klar, das ist halt für so einen Künstler ist das halt schwierig, sowas nachzuholen.
Ach, okay.
Der wäre nämlich nur für diesen einen Termin nach Deutschland gekommen.
Ach Mann.
Ja, und das wurde nie nachgeholt. Gut, ich war dann wieder 350 Euro reicher, aber ich hätte lieber Brad Paisley gesehen, bin ich ehrlich.
Kann ich verstehen. Es gibt halt auch so Künstler. Es ist so ein kleiner Traum, die irgendwann mal zu sehen, glaube ich.
Ja, war für mich Carrie Underwood. Für die bin ich mit einer Freundin 15 Stunden nach Cardiff gefahren, weil sie Flugangst hat. Also sind wir mit dem Auto hin.
Das ist aufopferungsvoll.
Für zwei Übernachtungen. Ja. Und dann habe ich die am Madison Square Garden noch mal gesehen, ja. Und dann war Shawn Mendes halt noch. Und der kam ja dann Gott sei Dank nach Köln. Das war ja auch so geil.
Ja, ich habe mir ja schon vor Jahren so einen kleinen Traum erfüllt mit den Backstreet Boys. Mhm. Du weißt, das ist oh, da habe ich richtig Fangirl-Momente gehabt.
Ja.
Die wollte ich ja auch unbedingt noch mal sehen dieses Jahr, aber ich hab keine Karten bekommen. Na, ich sag's mal so, fürs erste Wochenende habe ich keine Karten bekommen. Dann haben die ja diese Zusatzshows angesetzt.
Ja.
Ja, aber wenn diese Zusatzshows sind, da wollte ich nach Karten dann schauen. Und dann ist mir aufgefallen, ach nee, da bin ich am anderen Ende der Welt. Ups.
Upsi.
Da kann ich jetzt leider nicht.
Kommen die nicht nach Australien?
Im Moment ist das mal noch nicht geplant. Ich habe geguckt, ob da irgendwelche coolen Leute zu der Zeit sind. Weil dann würde ich das natürlich auch dort unten mitnehmen.
Oh, ich habe mir, Marc und ich haben uns so einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben Karten für ein NFL-Spiel.
Ja. Nein, echt?
Ja, wir wollten ja eigentlich nach München, haben aber keine Karten bekommen. Und dann hat Lea mich ja dran erinnert, ach, es gibt ja noch das Paris-Spiel.
Ja, ist ja fast genauso weit. Nee, ist eigentlich näher sogar
eigentlich
noch
näher
als München.
Uns das, ja. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, sau dumm. Und dann hat Lea, die hatte schon Karten und witzigerweise war genau bei ihr nebendran, waren noch Plätze frei. Und dann konnten wir da noch 4 Karten dann ergattern. Und jetzt gehen wir im Oktober NFL gucken. Ja, ist ein bisschen lustig.
Ja, dann sollte es so sein.
Ja, es ist mega cool. Das Lustige ist, dass Leas Team spielt dort, ne? Also mein Team, die Bengals, spielen ja in Madrid. Ich hatte ja echt überlegt, nach Madrid zu fliegen, ne? Das wäre der Horrortrip überhaupt gewesen, aber ach, Joe Burrow einmal live wäre schon cool gewesen. Naja, egal, auf jeden Fall spielen da jetzt und Leas Team und mein Team sind in einer Division. Also die sind direkte Gegner. Mhm. Da habe ich schon gesagt, Lea, ich bin nicht für die Steelers, ich bin für die Saints. Das wird super lustig. Ja. Oh, ich freue mich, das wird voll cool.
Sehr schön.
Ja, alles besser. Also es ist, glaube ich, ich hätte mir jedes Team von der NFL angeguckt. Ich sag mal, die Hurricanes ist eine schwierige Saison. Bisschen schwierig. Ja. Mal gucken, ob die nächstes Jahr noch erste Bundesliga spielen. Deswegen ist, glaube ich, so ein NFL-Spiel, egal wer da spielt, bisschen anderes Niveau.
Ja, nimmt man mit. Ich bin ja so ein Freund. Ich sag ja immer, wenn es zeitlich und finanziell möglich ist, dann nimmt man einfach alles mit. Komm, da bin ich immer dabei.
Definitiv. Ja, deswegen, oh, da freue ich mich auch riesig drauf. Das wird saucool.
Oh, ich bin sehr gespannt. Ich möchte auf jeden Fall ein Bild da haben.
Nur eins? Ich mach dir wahrscheinlich 100.
Nee, ich wollte gerade sagen, nicht nur eins, aber du wusstest, was ich meine. Ja. Wenn ich sage, ich hätte gern ein Bild, dann ist
ja
klar.
Vor allem, das ist ja so cool bei Football allgemein, ne? Da gehst du ja nicht nur eine Stunde vorher hin, ne? Da sind ja immer 2, 3, 4 Stunden, wo du vorher, dann kannst du den Spielern beim Warmmachen zugucken und so. Oh, das wird mega. Ich freue mich da so riesig drauf. Ja, das wird richtig toll. Wir leiten über von Sport von uns zu Sport in Iron Flame. Die machen jetzt auch Sport am Anfang, also komm.
Was? Machen die nicht am Ach so, ah, ja. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich war schon gerade bei deren Kampftraining und dann ist mir aufgefallen, nee, du meinst am Anfang der Frühsport.
Ja.
Okay, das hat jetzt kurz gedauert, bis das ankam. Aber Ich bin wieder bei dir. Let's go.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Ja, sehr schön. Dann fasst du mal Kapitel 8 zusammen.
Ach, ich wusste, dass das jetzt kommt. Das machst du so gerne, weil du genau weißt, dass ich das überhaupt nicht auf dem Schirm habe.
Richtig, ich habe genauso wenig.
Doch, ich krieg's hin. Mensch, jetzt weiß ich's wieder. Es war doch der Conscription Day. Ja. Ach Mensch, guck mal. Ich musste nur kurz überlegen. Also, es war Conscription Day. Wie wir wissen, das ist der 15. Juli. Und diesmal war Violet auf dem Turm, wo sie das erste Mal Zayden begegnet ist. Sie war dort eingesetzt mit Rhiannon zusammen und leider auch Dane, der mal wieder völlig daneben war. Aber egal. Und sie mussten jetzt quasi dabei zuschauen, wie diese hoffnungsvollen, ja, Menschen da alle versuchen, übers Viadukt zu kommen, um in den Reiterquadranten zu gelangen. Ist ja an sich immer schon schwierig, weil man sieht halt einfach Leute fallen. Wir hatten auch wieder so eine Arschgeige wie Jack Barlow, der jemand geschubst hatte. Aber am Ende vom Tag, ja, haben es doch wie immer ein paar in den Reiterquadranten geschafft. Soweit, so gut. Dann kam leider Solus, der Oberarschlochdrache von Bernd. Und der hat so eine persönliche Vendetta, beziehungsweise ist das so ein richtiger Sadist. Der hat nämlich dort mal die dritte Staffel aus dem vierten Geschwader fast komplett abgefackelt. Hat noch ein paar verletzt, inklusive Violet, die hat ein bisschen den Rücken angesenkt. Ja, war mal ein Statement. Und das wäre, glaube ich, auch viel schlimmer ausgegangen, wenn da nicht Tern eingegriffen hätte. Der hat am Ende vom Tag noch so ein bisschen die Lage gerettet. Ja, das Negative ist jetzt aber, jetzt hat Bernd Violet noch mehr auf dem Kicker. Das ging dem Guten nämlich gar nicht ab.
Nö.
Und ja, ich würde mal sagen, das war so eigentlich das Wichtigste, oder? Ah nee, Entschuldigung, es sind zwei wichtige Charaktere aufgetreten. Einmal die Schwester von Liam ist jetzt da, Sloane. Und der Jüngste, es ist der Jüngste, ne? Der hat ja sonst keine Kinder mehr, oder?
Nö, reicht
und bei denen. Und der jüngste Sohn von King Tory, eigentlich Cam, hier nennt er sich aber Arik. Der ist jetzt auch am Start. Das sind, glaube ich, so die einzigen zwei, die man sich jetzt merken sollte.
Ja.
So, das war jetzt irgendwie länger, als ich geplant hatte. Aber nee, ich glaube jetzt am Ende habe ich jetzt alles zusammenbekommen.
Das war ja auch ein langes Kapitel. Trigger, es fängt recht harmlos an. Und es hört nicht so ganz harmlos auf.
Richtig, ja. Es ist ein Gewalt- und Todtrigger. Spoiler, ich habe welche. Aber einfach, weil ich Fragen habe.
Ja.
Weil ich mit dir zusammen theorisieren muss.
Theorisieren, ist super. Ja, kriegen wir hin.
Ja.
Dann starten wir mit dem Vorwort. Also hier wird kurz über die Drachen der... Oh, warum, Jasmin? Warum? Warum ich? Ich hätte einfach dich damit anfangen lassen sollen. Ein-Leutzig-Linie. Danke. Es sind die Grünen.
Super.
Ja, also es geht um die Drachenlinie der grünen Drachen. Die sind ja bekannt für ihren scharfen Intellekt und ihre vernünftige Haltung. Wenn man nicht mehr wusste, zu welcher Farbe diese Linie gehört, sollte diese vier Wörtchen scharfer Intellekt und vernünftige Haltung einem den Hinweis für die grüne Linie doch geben. Denn das sind einfach unsere Schlauesten, unsere Vernünftigsten. Ja, und ihre Brutstätte war dort, wo jetzt das Biscayeth War College ist oder sich befindet. Und sie haben das so ein bisschen geräumt quasi, damit dort der Schutzzauber von Nevar wirken kann.
Genau, das ist quasi für uns jetzt wichtig, weil das wurde ja dann zum Vale, quasi dieser versammelten Brutstätte aller Drachenarten, nicht nur der Grünen. Ich glaube, das war sogar in Ironflame, als wir über die ganzen Brutstätten gesprochen hatten. Also wer das nicht mehr am Schirm hatte, das ist ein paar Folgen vorne dran. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, sorry. Und jetzt habe ich direkt ein paar Sachen hier zum Vorwort. Soll ich jetzt schon mal loslegen hier?
Hau raus. Ich glaube, deine Stimme macht nämlich heute nicht ewig lang mit, so wie sie sich jetzt schon anhört.
ja, mal schauen. Und zwar ist das Vorwort ja von Crato Burnell. Grundsätzlich wissen wir, der hat ja vor Lewis irgendwann den Posten als Kurator gehabt. Nette Info. Wann genau das war, wissen wir aber nicht. Also ich habe nachgeschaut, ich habe es nicht rausgefunden. Aber Violet hat ja mit Jacinia gesprochen und dann war ja so die grobe Angabe von Jacinia. Ah, ich habe leider nur Bücher, die jetzt so ein bisschen mehr als 100 Jahre alt sind. Deswegen hätte ich jetzt mal ganz grob geschätzt, dass Crato vielleicht vor 100, 150 Jahren irgendwann Kurator im Schriftgelehrtenquadranten war. Aber einfach nur aufgrund dieser Info, wie alt die Bücher sind, die sie liest. Weil das ist eins der Bücher, das kommt nachher ganz am Ende des Kapitels. Du lachst ja jetzt schon. Ich entschuldige mich. Wahrscheinlich denken die Leute, ist das so schlimm, dir gerade zuzuhören mit dieser Stimme? Ja, sorry. Vielleicht
oder
kriegst du es gerettet.
Völlig angeturnt.
Nee, du hast die sexy Stimme. Ich klinge mehr, als wäre ich kurz vorm endgültigen Verlust der Stimme. Faden, wo war ich? Ah, ja, das ist nämlich eins der Bücher, die sie sich jetzt ausgeliehen hat. Das kommt ganz gegen Ende des Kapitels, wird das einmal kurz erwähnt, dieser Name von dem Buch. Und deswegen rein, ich denke, es ist so 100 Jahre alt. Aber das war's.
Ich finde den Titel witzig. Geeintes Navarre? Und dann hätte ich mit allem gerechnet, aber nicht mit eine Studie des Überlebens. Hä? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, ich denke halt, er will damit so ein bisschen sagen, hätten die Drachen sich nicht im Vale versammelt, um diese Schutzzauber dort zu erschaffen, gäbe es uns heute nicht mehr. Sowas hätte ich gedacht.
Vermutlich, ja. Aber ich, wie gesagt, du rechnest, wenn du geeintes Navarre liest, glaube ich, mit was anderem erstmal.
Ja. So, und jetzt kommen meine Fragen und da müssen wir jetzt hart theorisieren, Tiffy. Bist du bereit?
Immer.
Pack die kreative Ader aus.
Oh Gott.
Also ich frage mich halt, wie wurde sich geeinigt auf die Brutstätte der Grünen? Klar, die Grünen haben die angeboten. Das ist ja okay, soweit. Aber wir haben ja durchgegangen. Die Schwarzen kommen ja aus Orisha, ne? Die Blauen kamen aus Poromiel. Entweder waren es die Roten oder die Orangen kamen direkt von der Grenze oben die Aspen Mountains. Also wir hätten ja so viele Standorte gehabt. Und zum Beispiel die Aspen Mountains wären ja vom Kontinent gesehen her deutlich mittiger gewesen. Weißt du, was ich meine? Da hätte der Schutzzauber hätte so ein bisschen beide Länder umfasst. Also frage ich mich, warum wurde denn dann endgültig die Brutstätte der Grünen genommen? Weil, ich muss noch was vorwegschieben, sorry, Konzentration, Tiffy. Wir wissen ja, dass in Orisha auch ein Obelisk, heißt es im Deutschen, steht. Und für mich klingt das immer so, als wäre das der erste Versuch von den sechs Reitern gewesen. Dieser Obelisk in Orisha. Und dort war ja die Brutstätte der Schwarzen. Und die klingen ja immer so, als wären die mächtigsten Drachen. Also warum hat man dann auf einmal diesen zweiten Versuch hier am Standort vom Beskaev War College gestartet? Und ist dann dabei als versammelte Brutstätte geblieben?
Jo, also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dieser erste Versuch gescheitert ist und sie dachten, dass sie vielleicht nicht dort einen weiteren Versuch starten können. Das wäre so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, sie waren ja dann nicht mehr vereint mit den Greifen. Das heißt, vielleicht haben sie sich jetzt mit dem Beskaev War College den Ort ausgesucht, der am meisten schützt, da sie ja noch diese natürliche Grenze haben, über die die Greife nicht drüber kommen. Das heißt, der Schutzzauber hätte gar nicht darüber ausgeweitet werden müssen. Dann hätte man das Problem gehabt, dass man oben vielleicht was gehabt hätte, was nicht so geschützt ist.
Okay, also du sagst, es hat mit den Greifenreitern zu tun. Ist ja okay, es ist ja nur eine Theorie. Es gab keine Antwort dazu.
Vermute, ja.
Aber es ist, diese Brutstätte ist generell eine interessante Sache. Ich habe da nämlich einen ganz schönen Kommentar dazu gelesen. Da hat jemand geschrieben, dass Brutstätten die Magie konzentrieren, auf einen Ort quasi. Und wenn man verschiedene Brutstätten hatte, ist die Magie, verdünnter ist das falsche Wort, aufgeteilter.
Mhm.
Und dass das so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, was in den Fabeln steht, dass Drachen auch machthungrige Wesen sind. Das ist ja noch so ein bisschen dieses Fragezeichen, warum die immer so verteufelt werden. Und dass grundsätzlich die Drachen ihre Magie an einem Ort vereint haben, nicht nur um diesen Schutzzauber zu erstellen für die Menschen, sondern auch um in der Lage zu sein, mehr Magie zu kanalisieren, um quasi das höherwertige Wesen zu werden. Also quasi, um quasi so den Greifenreiter noch mehr eins reinzuwürgen und sich selbst superior, wie sagt man denn im Deutschen?
Besser überlegen.
Ja, überlegen ist wahrscheinlich das beste Wort. Also, dass sie das genutzt haben, um auch ein bisschen egoistisch das überlegenere Wesen zu werden. Was nochmal so in die Richtung geht, dass auch die Drachen, ähnlich wie die Wennen, irgendwo aus machthungrigen Gründen gehandelt haben. Ja.
Kann ja
und dann
sein.
Die zweite Sache, ich habe dir ja schon angedroht, es ist viel zu Vorwort, dass vielleicht deswegen von manchen Drachenarten so wenige da sind. Je nachdem, wie weit die ehemaligen Brutstätten entfernt sind vom Whale, dass die vielleicht recht viel Energie dadurch verloren haben, weil die Drachen zum Beispiel in Arisha, das war ja die Brutstätte der Schwarzen, und da waren ja lange gar keine Drachen mehr so richtig. Dass denen die Magie gefehlt hat, dass neue schwarze Drachen schlüpfen können. Oder auch die blauen gibt's ja auch selten und deren Brutstätte war auch recht weit weg von dem jetzigen Whale. Zum Beispiel die Aspen Mountains sind ja noch in der Nähe. Weißt du so ein bisschen, was, auf was ich gerade hinaus möchte?
Ich finde da halt schwierig, eine Regelmäßigkeit zu finden, da wir bei den Braunen ja gar keine Brutstätte kennen.
Ja.
Und die muss ja auch eher weiter weg gewesen sein. Es gibt aber Braunen relativ häufig.
Ja, aber dadurch, dass wir es nicht wissen, könnte die ja auch zumindest innerhalb irgendwo des Schutzzaubers in Navarre liegen. Ich habe so ein bisschen, also das ist jetzt nur eine ganz eigene Theorie, die
vielleicht
ich
hatten
habe.
Aber auch die Schwarzen und die Blauen so ein bisschen, oh Mann, jetzt müssen wir unsere Brutstätte da, ne? Vielleicht hatten die auch einfach mal keinen Bock und haben sie erstmal so ein bisschen geweigert. Weil sie sind ja auch schon sehr eigen, die zwei Farben, muss man ja auch sagen. Also vielleicht haben die auch einfach gesagt, ja, nach uns die Sintflut, macht ihr mal, wir kommen dazu, aber wir warten mal mit unserem Brüten, bis wir sehen, dass das alles funktioniert.
Ja, okay. Ich hoffe, dass ich jetzt in meinem verwirrten Hirn das geschafft habe, so zu erklären, dass es jemand versteht. Du hast mich auf jeden Fall verstanden.
Jo.
Und du hast auch eine Theorie aufgestellt. Gut, dann können wir ja sagen, die Leute können auch mal gerne Theorie aufstellen. Frage 1, warum wurde die Brutstätte der Grünen genommen? Und Frage 2, was war jetzt meine zweite Frage?
Ob es deswegen so wenig Blaue und Schwarze gibt.
Genau.
Steht zu Diensten, Vivi, steht zu Diensten.
Dankeschön. Aber kannst du dir diesen egoistischen Grund vorstellen?
Klar. Gut. Dass die Drachen egoistisch sind, kriegt man ja immer wieder mit. Also man kann jetzt nicht sagen, die Drachen sind die tollsten, liebsten, grandiosesten Wesen auf der Welt. Nee, die haben auch sehr viel Eigennutz da drin.
Ja. Das würde auch erklären, warum die Wennen unbedingt ins Vale wollen. Nämlich da nicht, um die Drachen auszumerzen. Ist wahrscheinlich der zweite
netter,
Grund.
Netter Nebeneffekt.
Netter Nebeneffekt, aber ich könnte mir dann vorstellen, dass das der Grund ist.
Da ist viel Magie.
Hm.
Und dann
da kannst
sind
du
die,
viel aussaugen.
Ja, dann ist vorbei. Hast du noch was oder war's das?
Nein, jetzt können wir starten mit dem Kapitel.
Sehr gut. Wir starten quasi jetzt nach der Nacht. Es ist morgens, also der Morgen nach der nach Solas kleinem Hustanfall. Und Violet schläft nicht so besonders gut. Also wenn sie mal schläft, hat sie direkt Albträume von allem, was in Aspen und Resson und so passiert ist. Ja, würde ich auch nicht so gut schlafen, glaube ich. Also das ohne Psychologen zu verarbeiten, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber müssen die halt. Ich finde den Satz so lustig, wie jeden Morgen, seit Zayden weg ist, bandagiere ich meine Knie fest, wo ich mir denke, was hat das mit Zayden zu tun? Deine Knie müssen halt bandagiert werden. Hat vorher Zayden dir so bandagiert oder was?
Und ziemlich schnell an. Ich habe jetzt einfach mal das auf den zweiten Teil des Satzes bezogen und dachte mir, ja, wenn der gute Zayden da noch morgens dabei wäre, dann würde sie sie vielleicht nicht so schnell anziehen, sondern vielleicht eher noch mal ausziehen.
Mhm.
Du hast auf das Knie umwickeln bezogen. Ich war da mehr beim An- und Ausziehen.
Ja, gut. Man fragt sich halt so ein bisschen, warum zieht sie sich jetzt die Sommeruniform an, die eigentlich für Sparring gedacht ist. Normalerweise kommt ja erst das Frühstück. Sie haben jetzt auch ein paar Privilegien. Sie können länger schlafen. Aber sie ist on Tour. Sie rennt die Wendeltreppe runter und versucht so ein bisschen die Albträume abzuschütteln.
Aber warum denn nicht? Die hat, glaube ich, kein Laufoutfit. Also dann würde ich ja auch lieber noch meine luftige Sparring-Uniform anziehen, wie
Aber hier Flugleder weißt du ja noch nicht, so dass jetzt. Sie laufen geht.
Nee, aber ich hätte trotzdem, sie hat ja an dem Tag, sie kennt ja ihren Stundenplan. Und sie hat an dem Tag Gefechtskunde und nachher diesen Assessment-Teil vom Sparring.
Ja, darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, warum zieht die sich jetzt morgens in einer Sommeruniform an und rennt schon wieder durch die Gegend? Du weißt ja noch nicht, dass sie laufen geht. Also im ersten Moment, finde ich, macht das nicht so viel Sinn, warum das jetzt so eine Hektik auf einmal ist.
Ach so, okay, du hast dir die zeitliche Hektikfrage gestellt als Leser, aber du hast jetzt nicht hinterfragt, warum sie das Outfit anzieht.
Nee, das Outfit, du musst ja irgendwas anziehen. Aber ach warum so, ist da jetzt auf einmal morgens so eine Hektik? Die bandagiert schnell, sie rennt da durch die Wendeltreppe runter, während sie quasi da rausrennt, flechtet sie sich noch ihre Haare. Ne? Also das ist ja so eine Hektik, die du vom Frühstück nicht brauchst, sag ich jetzt mal.
Ja, das Einzige, was ich mir dachte, war, dass sie sich gehetzt fühlt von ihren Albträumen, so als würde sie einfach ihrem Raum entfliehen wollen.
Das kann natürlich sein. Sie erinnert uns nochmal an die Veneni, die so wunderbar schön sind mit ihren roten Adern, die wie Spinnennetze von den Augen ausgehen. Ich hätte jetzt die Vorstellung nicht nochmal gebraucht, aber es ist okay, ich wusste noch, wie sie aussehen. Und ja, die Frage, die sie stellt, ist nämlich richtig gut, nämlich wie viele sind da überhaupt, die auf unsere Grenze zuhalten? Das ist eine wirklich gute Frage. Im Erdgeschoss trifft sie die ganzen Rookies, die jetzt ihre neuen Dienste haben. Weil wir wissen ja, die Rookies sind die Gelackmeierten sozusagen und müssen Frühstücksdienst, Schneeschäppdienst und so weiter und so fort verrichten. Die Zweit- und Drittier-Kadetten haben da ein bisschen mehr Glück. Und dann, ja, kommt Imogen auf sie zu und fragt dann, was machen wir denn jetzt hier? Und sie sagt dann, ja gut, wir laufen. Und ja, sie denkt zuerst noch, dass Zayden quasi Imogen jetzt so ein bisschen beauftragt hat, auf sie aufzupassen, ähnlich wie Liam letztes Jahr. Aber sie sagt dann direkt, nee, mein Zimmer ist direkt über deinem und ich schlaf auch nicht besonders gut.
Ja, ist ein bisschen schier. Das Gebäude ist ja super hellhörig, weil normalerweise hört man ja eher unten drunter, wenn oben drüber jemand läuft. Das heißt, für mich hätte es mehr Sinn gemacht, wenn Violet Imogen da oben, ja, rumfuhrwerken gehört hätte. Aber andersrum, dass Imogen sagt, sie würde Violet von unten drunter hören. Was macht die denn morgens, was so laut ist, dass man das oben drüber hört? Wenn die sich doch nur die Knie verbindet und anzieht, da ist doch gar nichts laut dabei. Da müsste ich ja jetzt überlegen, ob die noch dreimal gegen den Schreibtisch fällt, noch das letzte Buch vom Regal schmeißt. Also fandest du die Aussage nicht ein bisschen komisch?
Ja, also ich hab mir nur vorgestellt, dass sie vielleicht die Zimmertür halt hört. Die haben ja auch ein Fenster, vielleicht hat sie ihr Bettdecke ausgeschüttet und das hat Imogen gesehen, keine Ahnung. Also ich fand's auch
wie
ein bisschen
Frau Holle.
Ja, also ich fand den Gedanken auch sehr, sehr komisch.
Ja, in dem Buch wird auch so wenig die sanitären Anlagen erwähnt. Guck mal, das ist jetzt mein Wort des Tages, wegen dem Festival. Aber ich meine, jetzt kommt hier der Monk raus. Natürlich muss ich nicht jedes Mal da stehen haben, dass sie sich die Zähne putzen oder waschen gehen. Aber findest du nicht, die Körperhygiene kommt ein bisschen kurz hier morgens?
Jo. Aber vielleicht hat sie das auch schon gehört, dass sie raus ist in die Waschräume, dann wieder rein. Sei doch mal kreativ, Vivi.
Ich fand es einfach komisch, dass die oben drüber das irgendwie mitbekommt. Keine Ahnung. Hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, so ein bisschen.
Ja. Zum Leidwesen von Tern, Violet, Vivi und vielen anderen ist Zayden noch nicht da. Der hätte eigentlich einen Tag vorher kommen sollen, er ist aber nicht aufgetaucht.
Schade.
Sehr schade.
Ja, das wäre ein schönes Kapitel geworden. Das hätten wir so gebraucht nach diesem heftigen Tag.
Ja, er kommt
weißt
doch
du, nicht. Meine?
Im nächsten Kapitel ist er doch da.
Ich lese doch nie vor, Tiffy.
Oh, upsi.
Das machst immer nur du.
Entschuldigung. Nächstes Kapitel ist er da.
Aber jetzt rein so aus dieser Laune heraus. Weißt du, das war so schlimm, das mit Solus. Da hätte uns das gut getan, um mal einmal kurz durchatmen zu können. Mm. Nee, stattdessen geht's da direkt hier mit dem Unterricht los.
Jo. Nur ich frag mich dann auch, warum er dann während der Woche kommen kann. Weil Wochenende haben sie ja frei. Das heißt, es muss ja ein Wochentag sein.
Ja, vielleicht hat das mit dieser schieren Ansage zu tun, sie dürfen einmal in 14 Tagen den Flug antreten.
Hm.
Da stand ja kein Tag dabei, nee. Soweit ich das verstanden habe.
Ja, ja.
Das heißt, vielleicht solange er einfach immer nur in 14 Tagen einmal sich bewegt.
Ist alles gut.
Das heißt, wir sagen mal, das wäre zweimal im Monat, dann ist ja egal, wann ich das mache.
Ja.
Ja. Grundsätzlich, oder?
Tern is not amused. Der hat Sehnsucht nach seiner Frau.
Der ist richtig grantig, glaube ich, langsam.
Aber ist ein bisschen süß.
Ich finde es auch süß.
Ah, schön. Oh. Uns kommen jetzt ein paar Kadetten entgegen, nämlich Dane, Sawyer, Rhiannon und Bodhi. Das sind die meisten Anführer des 4. Geschwaders. Sawyer ist ja der Vertreter von Rhiannon. Bodhi ist Schwarmführer und Dane natürlich Geschwaderführer. Und ja, Imogen fragt jetzt noch, warum wir denn überhaupt rennen. Weil Imogen rennt jetzt einfach mal mit. Und ja, wir bekommen jetzt kriegen wir erstmal nur die kurze Erklärung. Ja, ich bin gut in kurzen Sprints, aber wenn es länger ist, wird schwierig. Die ausführliche Erklärung bekommen wir später. Ja, und Rhiannon will natürlich jetzt wissen, was macht ihr jetzt hier und was soll das? Ja, und Rhiannon sagt dann, ja gut, wir waren auf einem Führungstreffen und sie mussten so ein bisschen umsortieren, denn die 3. Staffel hat's ja zum Großteil gekostet. Bedeutet, Bodhi musste jetzt vom Schwingen-Schwarm in den Flammenschwarm. Also der ist jetzt tatsächlich auch Schwarmführer unserer Staffel. Und anscheinend sind dann vermutlich von der 3. Staffel welche aufgerückt.
Ja, da ging meine Verwirrung endgültig los.
Warum?
Ja, pass auf. Ich versuche dir jetzt meine Gedanken mal wieder sinnvoll mitzuteilen. Let's go. Du hast ja schon gesagt, Violets Staffel ist ja 4. Geschwader, Flammenschwarm, 2. Staffel. So. Und Bodhi war vorher der stellvertretende Schwarmführer im Schwingenschwarm. Das war seine Posten in Fourth Wing.
Jo.
Dann wurden diese ganzen Posten ja null und nichtig gemacht am Anfang von Iron Flame. Und wir haben ja auf die neuen Posten gewartet. So, jetzt ist meine Frage. Stand irgendwo vorher, welchen Posten Bodhi jetzt vor dieser Umverteilung hatte?
Meines Wissens war der Schwarmführer im Schwingenschwarm.
Ja, da war ich mir nämlich jetzt auf einmal nicht mehr sicher. Weil du hattest ja gedacht, vielleicht steht's auch irgendwo. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist nicht so. Du hattest ja gedacht, dass der, nachdem sie zurückgekommen sind aus Ressen, dann berücksichtigt wurde bei der neuen Führungsriege. Und Schwarmführer im Schwingenschwarm war. Aber was ist denn, weil ich glaube, das stand nirgends genau, dass der wirklich Schwarmführer war vorher. Was ist denn, wenn der keinen Posten erhalten hatte nach Ressen, dass sie den nicht berücksichtigt hatten und dass aber der Schwarmführer abgefackelt wurde von Solas? Dass der hier den Posten des Schwarmführers hatte, dass wir den verloren hatten und deswegen mussten sie jemanden nehmen, der von der Erfahrung her auf den Posten passt und deswegen wurde es Bodhi erst jetzt.
Moment, lass mich mal ganz kurz. Wäre auch eine Idee, ist auf jeden Fall ein guter Plan.
Danke. Wir würden diesen Posten sehr gut ausführen, also.
Also ich hatte auf jeden Fall im Kopf, dass Bodhi Schwarmführer ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass der nix war. Wie du sagst, dann jetzt halt aufgestiegen.
Ja, wie gesagt, ich meine ja auch, es kann ja sein. Ich glaube, wir erfahren ja so wenig, wer in der Führungsriege ist. Wir kriegen ja immer nur das mit, was uns direkt betrifft. Sowas wie Rhiannon und Dane. Von daher, es kann ja sein. Aber meine Theorie wäre jetzt, dass der zwischen Fourth Wing und jetzt hier, dass der Leerlauf hatte, dass er nicht in der Führungsriege war.
Mhm.
Und dass uns irgendwelche in der Führungsriege von Solas abgefackelt wurden. Und die mussten auf einmal noch mal Posten neu füllen. Und dass die deswegen auch dieses Krisentreffen hatten.
Dann müssen ja in der 3. Staffel theoretisch die Schwarmführer des Flammenschwarms gewesen sein.
Richtig, das war meine Idee.
Aber die Schwarmführer sind gar keiner Staffel zugeordnet. Das macht auch keinen Sinn.
Nee, aber vielleicht standen die dort. Das ist ja egal. Bodhi muss ja auch irgendwo stehen. Irgendwo stehen die ja bei der Aufstellung.
Ja, normalerweise müssten die dann quasi vor ihrem Schwarm stehen. Dann kommt die 1., 2., 3. Staffel.
Ja, vielleicht hat's die dort gekostet.
Ja, gut,
du weißt ja nicht, das könnte sein.
Ja,
das war
ja
auf jeden Fall meine Idee, dass Bodhi erst jetzt wieder einen offiziellen Posten hat.
Ja, ja, das kann sein. Die Idee ist gut. Nachdem wir das jetzt alles sortiert haben, fragt Rihanna nochmal, wohin geht ihr denn? Und dann sagt Violet nur, ja, wir gehen laufen. Und sie versteht auch nicht so ganz, dass sie mit Imogen laufen geht. Also Imogen und Violet sind mittlerweile ja schon Freundinnen.
Ja.
Aber das versteht Rihanna noch nicht so ganz. Aber gut, die weiß ja auch nicht, was die beiden zusammengeschweißt hat.
Ja, aber ich finde Rihanna hier etwas zu sehr misstrauisch. Also lass die doch einfach laufen. Selbst wenn du jetzt überrascht bist, dass die sich verstehen. Wenn doch die zwei jetzt einfach Bock haben hier auf diesen Frühsport. Also ich finde, sie macht halt hier aus einer Mücke einen Elefanten so ein bisschen.
Jo. Am Laufen das gehen war ist mein ja Gedanke. Jetzt nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal.
Nee.
Aber Bodhi ist davon, glaube ich, auch so ein bisschen genervt. Also der weiß ja jetzt auch, okay, die machen das jetzt nicht einfach nur just for fun, weil sie Bock haben, laufen zu gehen und einen Kaffeeklatsch zu halten, sondern auch Bodhi weiß, okay, da steckt mehr dahinter.
Mhm.
Der ist ja auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen. Und ich bin froh, dass der dann auch mal so, ne, die böse anguckt und auch mal sagt, jetzt lass sie gehen. Also das ist ja dann auch schon ein Befehl vom Schwarmführer.
Ja, ich war auch wirklich froh, dass diese sinnlose Diskussion hier zu Ende war. Normal, ich liebe ja Rhiannon. Ich finde die ganz toll und die hat auch echt viel im Griff. Aber sie weiß doch, in Fourth Wing war Imogen fast das ganze erste Jahr Violets Fitnesstrainerin. Das hat die mitbekommen. Seit dem Treschen sitzt Imogen mit am Tisch. Was ist jetzt so verwerflich oder komisch für dich daran, dass die zwei morgens laufen gehen? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Rhiannon vielleicht auch hier so ein kleines bisschen eifersüchtig ist. Nicht so ganz schlimm, aber eher so, oh, ich war in Wrestle nicht dabei, ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen was verpasst, was bei den zwei abging. Nicht, dass ich jetzt auf einmal als Freundin meinen Platz verliere und die Imogen alles anvertraut. Also ich fand Rhiannon hier einfach anstrengend und ich finde sie sehr selten anstrengend.
Ja, gebe ich dir recht. Und Bodhi weiß ja auch, dass Violet einfach nicht mehr sagen kann, darf. Da gibt's noch genug andere Verben, die man hier benutzen kann, ne? Also, der weiß das ja auch einfach. Und deswegen bin ich hier froh, dass er einmal so den Chef raushängen lässt. Und dann ist ja auch gut, sie geht dann ja endlich jetzt auch. Und ja, und jetzt kriegen wir den wahren Grund dafür, warum Violet laufen gehen möchte. Und sie sagt halt, Soleil hat's einfach nicht geschafft. Also, als die Veneni das Land berührt hat, waren beide schneller weg und schneller tot, als wir gucken konnten. Und wenn sie zu weit weg von Tern ist, schafft sie es nicht, weil sie nicht schnell genug ist. Also muss sie laufen. Und Imogen, die ist da gar nicht irgendwie, dass sie dann sagt, auch wenn wir schnell sind, hätten wir das nicht geschafft, weil das glaube ich, bin ich ehrlich. Also du hättest, glaube ich, so schnell laufen können, wie du wolltest. Das hättest du nicht geschafft. Aber Imogen versteht den Gedankengang und versucht ihr dann auch Hoffnung zu machen, wir sind noch nicht schnell genug, aber das werden wir sein. Lass uns laufen.
Ja, genau. Also ich glaube, dass auch, wie du gesagt hast, Imogen klar ist, das hat hier mehr mentale Gründe. Am Ende vom Tag wird das nicht ausreichen. Selbst wenn du Usain Bolt jetzt wärst, könntest du, bin ich der Meinung, dieser Venom-Magie, die das aussaugt, nicht entgehen. Das ist einfach nicht realistisch. Ich glaube aber, als sie das erste Mal gesagt hat, hat Imogen ja so die Augen aufgerissen. Ich denke, dass Imogen weiß, dass die aktuell ein Riesenkopfproblem hat, dass da psychologisch gerade einiges im Argen liegt.
Das haben die alle. Das kannst du mir nicht sagen, dass das keiner von denen hat. Die haben das alle. Die haben damit nicht gerechnet, was da in Wrestling passiert ist.
Und ich glaube, dass Imogen auf der einen Seite weiß, dass sie da Violet jetzt einfach unterstützen muss. Und ich glaube aber auch, dass selbst Imogen das für sich braucht. Das sind, glaube ich, die brauchen das beide, aber keiner spricht es so richtig aus.
Imogen hat ja auch prinzipiell das gleiche Problem wie Violet. Sie hat ihre beste Freundin Quinn, darf auch von nichts wissen. Das heißt, die beiden Frauen haben sich jetzt so ein bisschen gefunden, weil sie miteinander sprechen können. Und es ist kein schlechtes Fitnesstraining. Also, das ist gut für die Muskulatur der Beine, für den Rücken ist das super, sie kriegt mehr Ausdauer. Also, schlecht ist das jetzt nicht, dass die laufen gehen.
Ja, wir sollten auch mal wieder laufen gehen. Ich meine jetzt rein so aus dem Fitnessgedanken heraus.
Ach so, ja, ja.
Ich bin so ein bisschen eine Nudel. Aber nicht die festen Nudeln, schon die weichgekochten. Ich habe noch einen Gedanken. Außer, dass sie jetzt, wie du sagst, mit Imogen laufen geht, weil sie sich vielleicht austauschen können, weil sie dieselbe Situation haben, finde ich es auch super witzig, dass sie denkt, dass Imogen sie weniger bei Zayden verpetzt wie Bodhi.
Glaube ich aber auch.
Ich denke, dass Bodhi so grundsätzlich eher auf dieser Egalwolke schwebt, dass der Zayden schon sagt, Nein, ich denke, er sagt Zayden, was er denkt, Zayden muss wissen. Aber ich glaube so grundsätzlich jetzt nicht, dass der jeden Morgen so ein Tagesupdate dem schickt als Brief. Nein, also das kannst du mir jetzt nicht erzählen.
Nee, das jetzt nicht. Aber Imogen würde ihm auch teilweise Sachen nicht erzählen, die er wissen sollte. Weil sie einfach denkt, das ist jetzt so ein Ding, das kriegen wir auch so hin. Aber Bodhi hat da, glaube ich, schon vor seinem Cousin auch ein bisschen Respekt und denkt sich dann, ja komm, ich erzähl's ihm lieber, so da gucken, wie er damit klarkommt.
Aber ich glaube, Imogen erzählt's auch nicht, weil die manchmal sich den Spaß daraus nimmt.
Jo, das auch.
Ja, ich glaube, die findet das witzig, zu sehen, wie der ins Schwimmen kommt.
Mhm.
Die ist wie so eine kleine Schwester manchmal, Zayden gegenüber. Die bietet dem schon die Stirn und manchmal piesackt die den auch oder
braucht
er freut
der aber
sich
auch
daran.
Mhm. Weil Garrick ist zu nett.
Na, ja, Garrick ist einfach ein süßer Bär.
Wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung drin, denn wir überspringen jetzt eine Grußaufstellung, wie beim Reiten. Grußaufstellung, Morgenappell. Hupsi.
Oh mein Gott, Morgenappell.
Grüß dich.
Hast du? Servus, Grüezi und Hallo.
Oh Gott. Also, wir überspringen Frühstück.
Gab's da nicht mal so ein doofes Lied? Das ging doch genauso, oder?
Ja. Denk mal, das singt Philo Pancake immer morgens.
So. Glaubst du, der lässt immer die Lautsprechanlage, die könnte doch ihre Stimme so ein bisschen lauter machen.
Ja, genau.
Sowas Nerviges wie im Urlaub. Guten Morgen, guten Morgen.
Nee, der singt dann einmal Servus, Grüezi und Hallo und dann, jo, und gestorben sind heute.
Aber das ist doch Fitzi. Das ist doch Fitzi, der
ja,
das
da
sagt.
Der verstorben müsste.
Grüß Gott, heute Morgen mit der verstorbenen Liste Rudi Fitzgibbons. Oh Gott.
Und jeden Tag neuer Akzent.
Puh. Oh Gott, also ich weiß, dass ich so schlecht bin im Akzente nachmachen. Naja, egal.
Saarländisch können wir.
Jetzt, wo du aber Philo Pancake erwähnt hast, hast du diesen geilen Kommentar gelesen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo es war. Instagram, Spotify, egal wie, wo jemand geschrieben hat, was Philo Pancake so alles in sich reinkippt, dass der morgens nie zum Appell schafft.
Ja, das war mega gut.
Habe ich gefeiert. Ganz neue
TikTok
Möglichkeiten,
war das,
die sich
ich.
Da auf. Ja, kann sein. Ganz neue Möglichkeiten, die sich da auftun, dass das der Grund ist, warum der Gute nie antritt. Der hat
aber
ein Alkoholproblem.
Ich feiere es so sehr, dass unsere Namensgebungen einfach völligst übernommen werden. Die werden gar nicht hinterfragt. Das ist jetzt Philo Pancake, das ist Rudi, das ist Bernd, das ist Günther. Das wird einfach so übernommen. Das macht mich so glücklich. Ich find's so geil. Ich glaube, wenn jemand neu unseren Kanal sieht und liest dann nur Günther, Philo, Pancheck, Rudi, der ist einfach gänzlichst verwirrt.
Ja, ich weiß auch einfach nicht, woher diese Tendenz von uns beiden kommt, dass wir Leute immer umbenennen müssen.
Das sind Namen, die wir aussprechen können, Vivi.
Ja, aber ja, als wäre jetzt Burton, ist jetzt auch nicht so schwer.
Nee,
ne?
Natürlich nicht.
Gefechtskunde.
Den Faden verloren. So, wir haben den Zeitsprung. Wir sind jetzt im Gefechtskunde. In Gefechtskunde, nochmal zur Erinnerung, sitzen alle zusammen. Rookies, First Year, Second Year, Third Year. So, also alle drei Jahrgänge. Ui, das war jetzt schwierig. Aber gut, also alle drei Jahrgänge sitzen zusammen. Das dritte Jahr muss jetzt auch wieder stehen. Die brauchen erstmal noch ein paar gefallene Listen, bis wieder Platz für alle ist.
Ja, das ist jetzt ein bisschen slightly inconvenient hier.
Jo, ja gut. Ist jetzt halt so, wie es ist. Bald sind wir ein paar Rookies los.
Ich wollte über den Gedanken so lachen.
Ja.
Violet hier mal ein bisschen hardcore unterwegs.
Ja, das hat
sie ja Mensch.
Wirklich so geschrieben.
Ach Mensch, da müssen wir mal ein paar Mal die verstorbene Liste gelesen haben. Und dann hat auch wieder jeder seinen Sitzplatz. Wie schön.
Ja, ich glaube halt, dass du wirklich da irgendwann abstumpfst. Ne? Also gerade, wenn die Rookies da sterben, deren Namen du eh nicht kennst. Ja.
Huch. Passiert. Mensch.
Sie machen sich jetzt so ein bisschen über die Rookies lustig, weil die ja auch noch Tinte und Federn benutzen müssen. Ne? Dann sind die alle auch noch so aufgeregt und dann sagt Nadine auch so schön, hör auf, so überlegen zu tun. Und ich feiere Riddock, dass er sagt, hallo, wir sind überlegen. Ja, sind sie auch. Sie haben einen Drachen, sie haben mindere Magie. Stand jetzt sind sie überlegen. Punkt.
Hat er recht. Ja, das darfst du jetzt aber auch so nicht sagen. Also ich finde das ein bisschen gemein, dass die so denken. Weißt du, was denen hier fehlt am Biscay Four College? So ein Buddy-System.
Die sterben doch schneller weg, als du gucken kannst.
Ja, aber ist doch egal. Dann kriegst du halt einen neuen Buddy zugeteilt. Aber wäre das nicht schön, Jasmin, wenn hier am Einschreibetag, sobald sie es übers Viadukt geschafft haben, wir müssen ja nicht vor dem Viadukt anfangen, das wäre ein bisschen dumm, da fallen ja noch ein paar. Aber so nach dem Viadukt, dass du innerhalb von deiner Staffel so ein Buddy zugeteilt
aber
bekommst.
Aber hast du doch. Du hast doch innerhalb deiner Staffel die Staffelführer, die deinen Freunden
helfen. Aber das ist kein Buddy-System. Nein.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Vivi. Wir sind hier in einer Todesfabrik und du fängst mit einem Buddy-System an.
Ja, weil das wäre so das, wie Violet das ja sowieso für sich sieht. Sie will so ein bisschen Sloan an die Hand nehmen. Und warum können wir das nicht ein bisschen offizieller machen?
Ja, denk mal, du kriegst Jack Barlow. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, mein Gott. Jetzt, ein paar Tote müssen wir sterben. Jetzt mach doch nicht an einer Person das ganze System schlecht. Das
ja, hättest du einen Tynan entwickel. Gewollt, einen Oren, eine Caroline Ashton als Buddy-Beauftragte?
Na, zumindest hätte es mir vielleicht geholfen in den ersten 2 Wochen. Ich muss ja nicht alles gut finden, was die machen.
Naja.
Aber damit wir vielleicht ein bisschen mehr die Verbindung zwischen erstem und zweitem Jahr haben.
Nö, ich finde das hier lustig.
Na, du bist so gemein jetzt gerade. Sag mal, was sind das denn hier für Schwingungen von dir?
Ich fahr da voll Imogen. Ne, die sagt ja auch, wir merken uns die Namen, wenn sie einen Drachen haben. Ja, hat sie recht.
So, ihr habt's alle gehört, ihr Lieben. Ich bin von uns der mitfühlendere Mensch.
In dem Universum habe ich das abgelegt. An der Uni fand ich das auch toll. Da hatte ich auch meine große Schwester, die mir dann alles gezeigt hat, die ich immer fragen konnte. Das war toll. Da hat mich aber nicht hinter jeder Ecke jemand umbringen wollen.
Ich bin der Meinung, es wäre ganz nett hier. So hast du hier diese Kluft, die machen sich über die lustig, fühlen sich überlegen. Ich glaube, wir müssen da mehr Verbindungen schaffen.
Nee. Aber gut.
Ich finde dich nicht schön.
Wir sehen mal nochmal Professor De Vera. Sie hat eine relativ große, komische Narbe an ihrem Oberarm. Oberarm war es doch, oder Vivi?
Ja, Bizeps steht bei mir.
Genau.
Schön den Bizeps erwähnt.
Die hat bestimmt einen ordentlichen Bizeps.
Oh, ich glaube, die ist trainiert. Die ist ripped.
Ja. Und sie hält jetzt die gleiche Rede wie letztes Jahr. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal zu wiederholen. Sie steht hier auch nicht mehr, weil Violet sowieso nicht zuhört. Und sie sagt dann ja noch den Rookies, ja, passt auf, das ist der einzige Kurs hier, darf auch ein Colonel Markham, also ein Schriftgelehrter, euch eine Ansage machen. Ja, und auch Violet ist jetzt auf dem Trichter wie wir, dass sie ihn ziemlich scheiße findet, denn auch sie weiß, dass er ganz viele Geheimnisse hütet und die Geschichte so schreibt, wie er das gerne möchte und nicht, wie er es schreiben sollte.
Ich hab hier ein paar Kommentare stehen. Ich muss die jetzt einmal alle loswerden.
Hau raus.
Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich weiß, ich gehe gerne von oben nach unten an meiner Seite hier entlang. Erstmal fand ich hier so die Stimmung zwischen Rhiannon und Violet etwas passiv-aggressiv, muss ich jetzt mal
minimal
wirklich sagen. Weil Rhiannon lässt es ja immer noch nicht gut sein. Die muss ja hier nochmal diese morgendliche Joggingrunde erwähnen. Es läuft. Also die Stimmung ist jetzt nicht top. Außer bei Riddock, die ist immer top. Aber so grundsätzlich hat jeder gerade so ein bisschen seine Gedanken hier. Und naja. Und dann Violet. Ich muss jetzt wieder einmal kurz hier sie niedermachen. Nein, ich mache sie ja nicht nieder. Aber ich weiß nicht. Ich tue mir schwer mit ihren Iron Flame. Ich habe auch den Spotify-Kommentar gelesen, dass ich ein bisschen mehr Verständnis haben muss. Ich habe es wahrgenommen, Leute. Ich habe es aber leider nicht. Also, seht ihr mal, es gibt noch mehr Gutmenschen. Die sind sogar noch besser als ich. Nee, aber sie sagt ja, dass Tern es liebt, sie an ihre Schilde zu erinnern. Und wenn ich da jetzt mal anderthalb Seiten noch vorgreifen darf, ja, Gott sei Dank macht der das. Also sie sagt das hier so ein bisschen wie so ein genervtes Kind. So, oh, und er erinnert mich ständig an meine Schilde und dann scheint er da auch noch Spaß dran zu haben. Nee, das hat ja nichts mit Spaß dran zu haben, zu tun oder er ärgert sie ja nicht. Aber es ist ja notwendig. Sie kriegt es ja einfach nicht auf die Kette. Und ich finde da auch wichtig, dass man so ein bisschen Terns Kommentar nachher vor Augen hat, der sagt, an dem Punkt, wo sie ist, sollte es ihr leichter fallen. Das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, sie ist noch am Lernen oder so. Tern sagt uns ja ganz klar, dass sie da sich gerade unnatürlich schwer damit tut. Und dafür, dass sie beim Schildelernen am Anfang so top war, frage ich mich jetzt hier, wo liegt das Problem? Warum kriegt sie das nicht auf die Kette? Da wäre ich auch frustriert als Drache. Der weiß ja, was auf dem Spiel steht. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Die nimmt das viel zu lasch.
Ich glaube, hier spielt auch so ein bisschen noch das rein, dass Tern halt echt zickig ist. Also das muss man halt ja auch sagen, ne? Der ist sexuell frustriert vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, der ist jetzt sehr, sehr lange schon von Sigel getrennt. Viel länger, als es hätte auch sein müssen, da Zayden immer noch nicht da ist. Und ich glaube, das spielt hier auch noch rein, dass Violet sich denkt, oh, Tern, ne? Weil der halt wirklich, sie sagt ja auch, belehrt er mich, plafft etwas mehr als sonst. Und ich glaube, das ist nicht nur etwas mehr.
Ja, vielleicht ist der genervt, da gebe ich dir ja sogar recht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, sie ist so von der Klassenbesten in Schilden, ist sie jetzt irgendwie so abgerutscht zu unteres Mittelfeld, wenn überhaupt.
Weiß ich nicht, ich habe das eher so gesehen, vielleicht würden Tern und Zayden sich wünschen, dass sie besser drin wäre. Dabei ist sie immer noch ein gutes Stück besser als der Rest der Klasse. Sie muss einfach ja viel größere, höhere Schilde, wie auch immer da jetzt das richtige Adjektiv ist.
Ich sehe das als dichter, stabilere
Schilde. Ja, genau, stabilere, dichtere, nicht so schnell weggehende Schilde halt einfach aufbauen als der Rest des Jahrgangs. Oder
also du meinst, die meckern auf hohem Niveau.
Ja. Und es reicht effektiv nicht. Also ich glaube, gegen Aethys, Junior, Senior, wer auch immer, reicht es effektiv nicht. Trotzdem ist die immer noch auf einem Niveau, da wären andere froh drum.
Okay, gut, dann komme ich jetzt mal zu leichteren Themen, nämlich Louis, der hier seinen Auftritt hinlegt. Der fühlt sich ja auch, ne?
Oh ja.
Aber diese Robe, ich meine, die Robe ist ja eh unser Ding, die Partyrobe und hier seine normale Robe. Ich konnte nicht über diesen Satz hinweggehen, dass er so ein bisschen an einer Seite seine Robe muss anheben, um hier die Treppe zu erklimmen. Da hat doch Sissy jetzt gegrüßt. Da habe ich diese Szene immer mit den Ballkleidern vor mir gesehen, wenn die immer so an einer Ecke festhalten mussten, um dann im Wiener Walzer übers Parkett zu schweben. Genau das war vor meinem inneren Auge.
Da fehlt der Beinschlitz, ich sag's dir.
Für den war ich ja sowieso. Aber vielleicht hat Louis keine schönen Beine.
Doch.
Weil der, ach, hast du jetzt echt gesagt, doch.
Klar.
Und Tiffy, der ist doch, vielleicht ist er ein bisschen trainiert, aber das ist kein Infanterist, das ist kein Reiter. Der ist ja mehr intellektuell. Aber ich glaube, der hat so kleine, untrainierte Hähnchenbeinchen.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die alle Quadranten echt gut trainiert sind. Dass auch die Schreiber und die Heiler so ein Sportprogramm haben. Die sind jetzt nicht ripped, wie vielleicht die Infanteristen und die Reiter. Aber ich glaube, dass die schon eine gewisse Sportlichkeit und schon eine gewisse, also so ein bisschen athletisch sein müssen, damit die auch halt, die müssen ja auch mal, also jetzt nicht in den Kampf, aber die Heiler müssen ja schon mal an die Front und die Leute heilen.
Ja, aber glaubst du jetzt wirklich zum Beispiel Nolans Frau, Winifred? Stellst du dir jetzt Winifred trainiert vor?
Ja.
Oh Gott, ich habe mir die so wie so ein süßes Mütterchen vorgestellt. Die ist bei mir überhaupt nicht trainiert.
Nö, bei mir sind die alle trainiert.
Also du bist ja optimistisch unterwegs.
Ach ja, wir sind hier im Krieg.
Ja, und? Ist auch nicht jeder trainiert.
Ja, doch, in dem College glaube ich schon. Ich glaube, du brauchst eine gewisse Grundsportlichkeit, dass du da reinkommst. Und ich glaube nicht, dass da eine hausmütterliche Winifred, das kann ich mir nicht vorstellen.
Oh Gott.
Vor allem, wenn du einen Reiter als Mann hast.
Jetzt hast du mich geschockt. Ich dachte, wir wären da in derselben Vorstellung.
Nein.
Ich hab mir schon die Infanterie nur noch so semi-trainiert vorgestellt. Wir machen uns doch immer über die lustig.
Ja, klar.
Dann kommst du jetzt hier, die sind alle trainiert.
Ja, aber ein trainierter Körper hat ja nichts mit Intelligenz zu tun.
Also bei mir war das so. Bei mir waren die Reiter ripped. Also die Reiter sind alle Fitnessmodels. So. Dann kam die Infanterie. Da habe ich schon gedacht, vielleicht ein bisschen mehr so Richtung Ausdauersport. Auch noch muskulös, aber vielleicht nicht mehr so wahnsinnige, ne?
Nee.
Nee, du kriegst die Vorstellung nicht. Okay. Und dann ging es für mich steil bergab. Ich dachte mir so, die Schreiber, dass die so ein bisschen auch Snobby-Sport gegenüber sind. Dass die nur denken, ach, nur der Muskel im Gehirn zählt. Nee. Weißt du, wie ich meine? Sowas.
Nee.
Habe ich mir bei denen vorgestellt. Und bei den Heilern, da dachte ich mir, guck mal, die machen ihre Wellness-Retreats. Da kriegen die bestimmt abends noch so ein 4-Gänge-Menü, wie im Wellness-Hotel.
Nee. Also ich glaube, selbst wir beide wären so trainiert für egal welchen Quadranten.
Oh, jetzt wirst du gemein. Also das ist jetzt unter der Gürtellinie, Tiffy.
Intelligent, du kannst, ja. Aber du trainierst schon.
Nee, hallo, ich mach doch Sport.
Ah ja, ich auch, aber trotzdem, also ich habe eh ein paar Kilo zu viel, aber ich glaube nicht, dass ich so in dem Quadranten drin wäre.
Aber ich mach, überleg mal, was ich in der Woche an Sport mache. Oder willst du mir jetzt wirklich sagen, ich wäre noch zu untrainiert für die Heiler und die Schreiber?
Ja, glaube ich schon. Ja.
Oh nee, also nee, also das, das ist ja so gemein, sag mal.
Ich stelle mir die alle echt Sixpack ordentliche, hier, gut trainierte Beine.
Also ich sag dir, ich würde, und ich mag Jessenia, aber ich brauche jetzt die als Vergleich. Also ich würde doch so eine Jessenia auf der Matte doch fertig machen. Du kannst mir doch nicht erzählen, ich wäre untrainierter als die.
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht alle so eine Grundsportlichkeit und eine Grundkampf
ich glaub, Ausbildung nee, ich glaube, dazu muss ich jetzt eine Umfrage machen. Jetzt ist Schluss. Da mache ich eine Umfrage. Ich weiß, ich habe die Sprudel-Umfrage verloren. Aber, also jetzt... Jetzt hast du mich geschockt, mein Gott. Ich glaube, ich gehe nachher trotz meiner Erkältung gehe ich ein bisschen Sport machen, um mich besser zu fühlen.
Nee. Alter, vor allem, ich muss das voll zurechtschneiden, weil wir sind einfach voll mit der Zeit drüber. Aber egal, können wir so weitermachen.
So, ich mache dann jetzt weiter. Das hier ist ja... Nee. Also... Professor De Vera, pst, hör jetzt auf, stellt jetzt Louis hier so richtig, wie nennen wir es denn jetzt, pompös vor. Sie sagt ja, nämlich, er wäre die, ja, sie sagt nämlich, er wäre die, im Englischen ist es the foremost authority. Wie steht das bei dir?
Er ist die führende Autorität in Biscayas, ja. Bei allen Angelegenheiten, ja. Nicht nur unsere Geschichte betreffen, sondern auch für die aktuellen Ereignisse.
Richtig. Fand ich eine harte Aussage. Natürlich hat Louis recht viel Macht in seinen Händen. Der hat den Vorsitz vom Schreiberquadranten, hat hier noch in Gefechtskunde was zu sagen, der kriegt die Briefe von der Front. Aber sollte nicht die höchste Autorität Lilith haben?
Steht aber hier ja nicht. Es steht nur, er ist die führende Autorität in Angelegenheiten, die Geschichte betreffen und die aktuellen Ereignisse.
Ah, okay. Aber... ich habe gedacht, es klingt auch so, als würde er intern Macht an sich reißen.
Nee.
Also, okay, gut, dann hast du das anders. Dann hast du das anders interpretiert. Ich bin jetzt hier auf den Louis-Anti-Zug wieder aufgesprungen und dachte, aha, da sieht man es wieder, dass der so intern versucht, sich mehr Macht anzueignen, als ihm zusteht. Und da lebt man gefährlich, wenn man dem im Weg ist.
Also, sagen wir es mal so, er hat ja genug Macht, ne? Er hält ja wirklich alles in den Händen. Hier steht ja auch drin, dass Informationen von der Front erstmal in Biscayas empfangen werden, bevor überhaupt unser alter, weiser King Tory das bekommt.
Ja.
Aber hier, ich finde, es ist sehr, also im Deutschen zumindest sehr, sehr eindeutig geschrieben, dass es hier wirklich darum geht, dass er der Chef ist, was Nachrichten angeht und Geschichte.
Meinst du, er hat dieses Intro selbst geschrieben?
Nee, ich glaube, De Vera lässt sich nichts vorschreiben.
Nee, aber vielleicht ist die clever genug, um zu wissen, dass er darauf steht. So ein bisschen,
das
ne,
kann gut sein, ja.
Honig ums Maul geschmiert zu bekommen.
Ja.
Ja, aber ich fand's krass, du hast gerade gesagt, dass King Tory also quasi nur die Infos bekommt, die Louis ihm geben möchte.
Ist auch besser so.
Ja, vielleicht ist es besser so, aber so grundsätzlich hat Louis selbst da ja die Macht, dem König, der ja eigentlich top informiert sein sollte, nur ausgewählte Infos zukommen zu lassen. Da sieht man es wieder, der ist ein royaler Trottel. Der ist eigentlich nur die Marionette da oben.
Klar, da stimme ich dir voll überein.
Der sitzt ja auch in Kaldür. Mhm. Das steht ja hier nochmal. Und mir ist das vorher nicht aufgefallen, dass das der Sitz des Königs ist.
Ne, mir auch nicht.
Wir haben uns doch immer über Kaldür so lustig gemacht, weil das so weit weg von der Front ist. Das war doch der Kurort der Drachen. Wenn man mal gar keinen Bock mehr hat,
genau,
auf die Front.
Deswegen sitzt King Tory da, das ist sein Kur. Der ist seine Kur.
Richtig, das dachte ich mir auch. Der ist so weit weg wie der von der Front, wie es ja nur geht. Der sitzt da ja in seinem Elfenbeintürmchen, mhm, und hält einfach alles von sich fern. Da ist die Welt noch in Ordnung, in Kaldür, sage ich dir. Die rennen da alle pfeifend über die Straße. Jeden Tag ist der Himmel rosarot. Ein, mhm, Träumchen.
Mhm.
Ist mir hier erst aufgefallen, dass der da sitzt.
Ja, mir, ich wusste vorher auch nicht mehr.
Goodie, weiter geht's.
Ja, Markham hat wahrscheinlich Arik erkannt, weil ich sag mal, jeder, der den König kennt und dessen Familie, erkennt jetzt auch einen Cam, der jetzt Arik heißt. Aber Arik lässt sich nichts anmerken. Violet fragt sich jetzt, wie lange dauert es denn jetzt, bis sein Vater den Alarm auslöst, weil er aus seinem vergoldenen Bett in Kaldir verschwunden ist. Also Arik, fand ich ein bisschen lustig.
Ja, es kommt so nah an meinen Elfenbeinturm ran.
Ja, definitiv. Ja, jetzt geht's halt wieder um Angriffe. Es gab einen Angriff eigentlich nochmal in Aspen.
Ja, und einen in Sipene oder Saipin.
Genau, das ist eine Stunde nur von Montserrat entfernt.
Ja, aber das macht keinen Sinn. Ich habe es mir auf der Karte angeschaut.
Okay.
Es macht absolut keinen Sinn, weil da steht ja, es wäre direkt an der Grenze zur Brevik-Provinz in Powermeal. Montserrat liegt aber viel nördlicher. Die sind ja an der Signisen-Grenze. Und das ist ein gutes Stück, die Signisen-Grenze. Die geht so ganz schier, nämlich schräg nach unten. Und dass das nur eine Stunde Flug sein soll, dann würde alles andere auf der Karte zeitlich gar keinen Sinn machen. Weil eigentlich liegt dort Sharkir als Stützpunkt. Dort an der Brevik-Grenze. Und nicht Montserrat. Also es hat für mich keinen Sinn gemacht. Es hat so geklungen, als hätte Rebecca Montserrat mit Sharkir verwechselt. Weil es dürfte nicht so nah an der Brevik-Provinz sein. Die Karte ist zwar klein, da sieht's aus, als wäre es nur so ein Stückchen. Aber wenn man die Flugzeiten zu allem anderen kennt, also das finde ich unrealistisch.
Violet war ja nicht gut in Mathe und Physik, oder? Vielleicht hat die sich einfach verrechnet. Weil die Stunde entfernt von Montserrat ist ja nicht von De Vera, sondern von Violet.
Ja, also ich zumindest habe das nicht als realistisch empfunden.
Okay, gut. Ja, also dort waren auf jeden Fall Greife am Start. Die konnten aber dann relativ schnell von den Drachen in die Flucht geschlagen werden. Vildok sagt dann so schön, ja, das haben sie davon, wenn sie Zivilisten jagen. Und dann ist ja die Frage, haben sie das überhaupt getan? Es wurde jetzt gar nichts von Zivilisten gesagt. Es ging jetzt nur um Zerstörung. Und ich sag mal, der Einwand von Vildok verstehe ich, weil die wissen ja einfach nicht, was abgeht. Oder warum die Greife überhaupt an, oder die Greifenreiter, warum die angreifen. Daher ist das noch verständlich, warum die so denken.
Ja, natürlich. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, Rhiannon hat ja ganz viele Angriffe von Greifenreitern zum Beispiel bei sich zu Hause mitbekommen. Die ist ja da in der heißen Zone groß geworden. Und wenn du dein ganzes Leben lang das als den Feind auch wahrgenommen hast oder auch da negative Erfahrungen gemacht hast, natürlich, dann bist du jetzt nicht gut, auf die zu sprechen. Ich habe mich halt gefragt, ob Markim hier auch so ein bisschen sich die Wahrheit zurecht biegt.
Bestimmt.
Und er versucht, weil wir wissen ja, es gibt diese Siegelkraft, die Wahrheit zu erkennen. Und ich weiß nicht, wie häufig die ist. Es könnte ja sein, dass hier im Raum auch Kadetten diese Siegelkraft haben und dass auch Markim so ein bisschen muss sich die Wahrheit zurechtbiegen oder Sachen weglassen, damit es keine direkte Lüge ist.
Gute Frage.
Oder er ist einfach ein Arschloch.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt gab es noch einen zweiten Angriff in Aspen. Und jetzt keucht Violet so laut auf und lässt dann auch noch einen Stift fallen, dass in diesem stillen Raum das jeder hört. Und dann muss sie sich da jetzt irgendwie rausreden, weil Markim das halt mitbekommen hat und sie dann auch fragt, haben sie etwas zu sagen? Und sie wurschtelt sich da jetzt so ein bisschen raus, ne? Sie sagt dann, ja, ich war verblüfft, ne? Nach dem, was sie uns alles als Vorbereitung auf den Schreiberquadranten beigebracht haben. Also sie pinselt ihnen da schon wieder so ein bisschen Bauch, ne?
Ja, es ist halt, das Problem ist halt diese Reaktion von ihr. Die Frau ist einfach subtil wie eine Knarre. Die kriegt irgendwie ihre Reaktion nicht in den Griff. Die ist nicht gut gemacht dafür. Da haben auch alle recht, die sagen, sie kann nicht gut lügen. Nee, die kann ja nicht mal gut ihre Emotionen verbergen. Und Markim genießt das hier förmlich. Auch gleich noch, der redet sich da ja richtig rein, weil er weiß, dass er damit eine Reaktion bei Violet provozieren kann. Ich glaube, der möchte eigentlich gerne, dass die hier platzt. Und sie gibt ihm ja die Genugtuung. Das ist ja das Problem. Er merkt ja auch, dass das funktioniert. Der grinst ja auch so süffisant und also all das hier geht Markim gut ab.
Ja, jetzt geht's halt darum, warum haben die da wohl angegriffen und welcher Flugformation und so. Also es geht dieses Fragespiel wieder los, ne? Also Professor De Vera erinnert Markim dann nochmal dran, normalerweise fangen wir mit den Wookies an, dass die sich mal so ein paar Sachen überlegen. Hat aber jetzt ja auch Violet so ein bisschen heraufbeschworen, indem sie so reagiert hat. Jetzt kommt halt kurz das mit Tern und den Schutzschilden. Das haben wir ja schon besprochen. Und Rhiannon sagt dann so, ja, hä, Aspen? Da wurdet ihr doch während den Wargames hingeschickt. Sie nickt dann und Violet hofft dann einfach, dass keine Flieger jetzt dabei waren, mit denen sie in Wessen halt gekämpft haben. Jetzt kommen erstmal so typische Fragen von den Rookies, ne? Welche Formation? Stehen die beiden Angriffe in Verbindung? Also so diese Standardfragen, sag ich jetzt mal. Rhiannon denkt jetzt so ein bisschen weiter, denn der Außenposten war ja wegen den Wargames geräumt.
Ja.
Jetzt ist halt die Frage, war vielleicht das der Grund, warum die angegriffen haben, dass die gehofft haben, da ist keiner. Aber der Informationsfluss scheint jetzt nicht so der beste zu sein bei den Greifenreitern. Und deswegen, ja, haben sie halt dort auf Leute getroffen, oder sind sie auf Leute getroffen?
Wenn ich mich recht entsinne, hieß es doch auch nach dieser Schlacht von Resson, dass nur Syrena und ihre Schwester überlebt haben.
Genau.
Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass das irgendwo stand, dass die restlichen Greifenreiter dabei leider verloren gegangen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass Syrena und ihre Schwester vielleicht sich erstmal ein bisschen zurückgezogen haben auch. Vielleicht nochmal da so Richtung Heimat. Du weißt, was ich meine. Kommt ja nachher im Buch. Geflogen sind. Deswegen macht die Frage hier Sinn. Ich denke eher, dass die dann irgendwo dort, irgendwo im Land erwähnt haben, was in Resson passiert ist. Und sich dann vielleicht ein paar andere Greifenreiter gedacht haben. Top. Dann lasst uns jetzt mal dort noch schnell gucken, was wir abgreifen können. Ich denke, dass da das Problem passiert ist, dass diese zwei überlebenden Greifenreiterinnen irgendwo gesagt haben, was passiert ist und sich dann jemand gedacht hat, oh, das müssen wir ausnutzen. Auf geht's.
Gut möglich. Vor allem, wenn Kat und Syrena sterben würden, wäre das äußerst ungünstig.
Ach was.
Äußerst ungünstig. So mit Hinblick auf, wessen Nachfolger die sind. Aber gut.
Ja.
Jetzt ist halt die Frage, ja, was würden wir denn machen, wenn die Kadetten das Kommando hätten und jetzt kommt Caroline Ashton, die dann echt zur Vergeltung aufruft und ja, ich würde dann hier so ein bisschen Dima und bliblablub und da feiere ich jetzt Dane mal kurz, der dann sagt, das ist nicht unsere Art, lies den Codex zu den Kampfregeln, Ashton. Also da hat er mal vollkommen recht, der gute Mann.
Ja, vor allem Caroline Ashton, die ist so ein ganzes Buch. Super unauffällig. Die wirkt so wie das schüchterne Mäuschen, ne? Rennt so ein bisschen Jack Barlow in Fourth Wing hinterher, hat eigentlich kaum eine eigene Meinung, ist froh, wenn sie jetzt mal einen Drachen hat. Und dann kommt hier dieser Ausbruch förmlich von ihr, wo ich ja dachte, wo kommt sie denn da jetzt wie Phönix aus der Asche? Was ist denn das jetzt hier? Die Kampfmaus auf einmal? Kannst du mir doch nicht erzählen.
Aber grundböse, ne? Mit diesem Vergeltungsgedöns, ne? Wo ich mir denke, ja, also die ist auch aus den richtigen Gründen Reiterin geworden.
Ja, wissen wir, wo die herkommt, ursprünglich? Das müsst ihr jetzt auch nochmal nachgucken. Lassen wir jetzt mal so stehen. Aber vielleicht hat die auch ungute Erfahrungen in ihrer Kindheit mit Greifenreitern gemacht. Entweder das, oder es war diese, oder sie ist grundsätzlich auch kein guter Charakter, oder sie wurde in Fourth Wing schon genug von Jack beeinflusst. Könnte jetzt alles sein. A, B oder C.
Wahrscheinlich alles. Ein Reiter wurde getötet. Ja.
Frage, wie kommen wir da überhaupt drauf? Ich habe das nämlich denselben Satz gelesen und ich war total verwirrt, weil das sagt ja Violet, ne?
Mhm. Aber vorher kommt das zu nichts, oder?
Nee, danke. Ich habe extra nochmal alles durchgelesen, was Devera vorher gesagt hatte. Und ich weiß nicht, wie um Himmels Willen Violet jetzt hier darauf kommt, dass ein Reiter gestorben ist. Wir wissen schier.
Ja, also gut, dann war nicht nur ich verwirrt, sondern du auch.
Ja, ich dachte auch, hat sie jetzt eine Glaskugel ausgepackt oder hat sie sich da irgendwie verraten? Aber sie wusste ja eigentlich vorher von dem Angriff nichts. Also sie hätte ja hier, also dieser eine Satz hat mich wieder völlig verwirrt.
Jetzt wissen wir aber auch, wo die Narbe von Devera herkommt, denn vier von ihnen wurden verwundet. Sie war eine davon, nämlich eine, das müsste ja dann aber eine Fliegerin sein und keine Reiterin, mit exzellenten Bogenschießkünsten. Die hat sie nämlich verletzt.
Aber warum war Devera überhaupt dort?
Zur Unterstützung? Hat ja sonst nichts zu tun. Vielleicht werden die Professoren abgezogen, wenn es irgendwo brenzlig ist, weil die ja aktuell keinen Unterricht haben.
Naja, okay. Ja.
Ja, jetzt ist Gefechtskunde rum und Violet lauert so ein bisschen Bodhi auf und sagt dann nochmal, ja, ich will helfen. Also sie hat ja so ein bisschen das Helfersyndrom. Das haben wir ja in den letzten Kapiteln schon gemerkt. Bodhi hat aber den direkten Befehl, vermutlich von seinem Cousin, dass er sie vom Helfen fernhalten soll, so weit wie möglich. Dementsprechend ist das Gespräch jetzt auch ein bisschen schwierig. Sie sagt dann, ja, du bist der Vernünftigste in der Gruppe. Glaube ich auch so ein bisschen. Also ich gebe ihr da schon recht, dass Bodhi, glaube ich, sehr vernünftig ist. Ob er der Vernünftigste ist, weiß ich nicht. Selten ist es nicht.
Nee, ich habe geschwankt zwischen Garrick und Bodhi. Imogen ist es nämlich auch nicht.
Nee. Garrick ist zu nett. Ich glaube, Bodhi hat da mehr Abstand zu gewissen Dingen und ist deswegen auch so ein bisschen vernünftiger.
Ja.
Und er sagt dann ja auch, gut, du hast eine Aufgabe, verstärke dein Schutzschild.
Das fand ich gut. Da habe ich ihn gefeiert. Da habe ich ihn gefeiert. Aber mir wäre die jetzt auch langsam zu lästig. Du hast ja gar keine Ruhe mehr. Überleg mal, du musst ja ständig Angst haben, dass die dir hinter irgendeiner Ecke auflauert und ihr schon wieder auf die Nerven geht. Und dann ist die ja, wie gesagt, auch überhaupt nicht unauffällig. Die bringt ja alles in Gefahr. Das wird doch irgendwann jedem Trottel auffallen. Guck mal, Rhiannon ist ja schon mega misstrauisch langsam. Und hier war sie gerade in einem Raum mit Markham. Wir wissen nicht, wo der gerade noch rumgeistert. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. In ihrem ganzen, wie du sagst, Helfersyndrom ist die ja ständig so schier am Rumwerkeln und Pischbahn, ne? Und, oh, also da wäre ich jetzt aber auch langsam hart abgefuckt.
Ja, Bodhi hat da sowieso keinen Bock drauf. Der ist ja eh so stoffelig, ne? Und deswegen, der hat das Gespräch dann schnell beendet, was ja auch okay ist. Sie gehen dann zusammen Richtung Mittagessen, oder?
Ja, also sie geht nicht Mittagessen. Das ist genau, ja nachher so ein bisschen das Problem.
Der allgemeine Weg ist Richtung Mittagessen. Denn jetzt erfahren wir noch was relativ Spannendes. Denn im Heiler-Quadranten muss irgendwas vor sich gehen. Das erzählt uns nämlich Rhiannon. Sie hat nämlich nach diesem Hustanfall von Solas jemanden zu Nolan bringen wollen. Und der war aber völlig neben sich. Also der sah ganz schlimm aus. Der Vizekommandeur, also Varys, hat ihn von A nach B geschickt und er hätte Wichtigeres zu tun, als mit Kadetten zu reden. Und ja, also es kann auch irgendwie keiner geheilt werden. Bodhi hat ja auch anscheinend den Arm gebrochen. Der ist ja auch immer noch nicht geheilt. Also irgendwas geht da vor sich, ist ganz, ganz komisch. Klar, wir beide oder auch die, die das Buch gelesen haben, wissen, was da abgeht. Also es ist schon jetzt hier cool von Rebecca so eingebaut, dass irgendwas nicht stimmt. Wir aber auch gefühlt keine Idee haben, was nicht stimmen könnte.
Nee, also wenn, dann wäre ich auch in die Richtung jetzt hier gegangen. Ich glaube, Riddock ist das, wo sagt, dass es ja das Gerücht gibt, dass Varys so gerne foltert.
Genau.
Und dass Nolan ständig muss dorthin. Also wenn, dann wäre ich auch von meiner Theorie her in diese Richtung tendiert. Anderes hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber kurze Frage. Warum hat eigentlich Brennan Bodhi nicht geheilt? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Habe ich dir die Frage schon mal gestellt?
Hat er sich vielleicht bei der Aktion mit... Ach so, nee, stimmt, der Arm war ja schon gebrochen. Nee.
Ja.
Ja. Ja gut, vielleicht hat Brennan einfach so viel in seine Schwester investieren müssen, dass der fast ausgebrannt wäre.
Aber ich dachte, der hätte sie nicht heil gemacht. Ich dachte, der hätte ihr irgendein Gegenmittel gegeben.
Nee, er hat sie heil gemacht.
Ah. Aber die waren dann ja noch ein paar Tage in Arisha. Hätte der doch theoretisch auch Bodhi noch heilen können, oder?
Jo, eigentlich schon, aber
Ja, gut. Bitte. Ist jetzt ein anderes Thema, vielleicht hat er da keinen Bock mehr drauf gehabt. Gilt nur für Familienmitglieder.
Möglich.
Nee, also ich hatte ja auch keine Idee, was bei Nolan abgeht. Ich habe es wirklich komplett auf Varys bezogen.
Ja, also die Idee von Riddock war super. Er wird ja dann noch so ein bisschen getadelt von Rhiannon fürs Lauschen. Ja, aber ist ja gut, dass er lauscht, dann kriegen wir wenigstens was mit. Ich würde auch super gern mehr von diesen Geschwaderführertreffen oder Führungsriege-Treffen mitbekommen.
Ja, guck mal hier, Riddock ist unser top-informierte Maus. Wie süß. Er kommt da richtig mit Informationen um die Ecke. Traut man ihm gar nicht so zu.
Violet, hast du ja schon gesagt, hat sich zwar Essen geholt, aber ist jetzt in so eine kleine Bibliotheksnische im Gemeinschaftssaal und liest da jetzt dieses Buch aus dem Vorwort. Ja, sie merkt allerdings relativ spät leider erst, dass sie alle Fakten schon kennt. Also sie liest es anscheinend und braucht aber wohl sehr, sehr lange, um zu merken, oh, das ist mir ja alles bekannt. Sie möchte jetzt eigentlich Jacinia nach einem Band fragen, der sich mehr auf die ersten 6 Reiter konzentriert. Das ist so ihre Überlegung. Und jetzt müsst ihr aber Richtung Sparringhalle, Trainingshalle, denn dort ist Einstufungstraining.
Juhu!
Und jetzt tritt Sloane nochmal.
Die kommt ganz groß jetzt raus.
Ja. Ja. Emeterio ist ja immer noch der Trainer ihrer Staffel. Und der teilt jetzt so die Rookies untereinander auf. Du bitte mit dem. Also ein Baylor Norris gegen eine Misha Levin. Hört man von denen nochmal was?
Nee.
Nö, okay, gut. Immerhin haben sie
einen Vor- und Nachnamen. Ich glaube, dass Rebecca halt hier einfach die so beschrieben hat, auch mit Vor- und Nachnamen, um so unterschwellig uns zu zeigen, egal was ihr Plan ist, Violet kennt die Leute im ersten Jahr. Und zwar jetzt schon, was ja besonders ist. Das heißt, sie hat die wahrgenommen, sie weiß, der eine hat an den Fingernägeln gekaut, der andere hat das gemacht. Ich glaube, dass das uns dieser Abschnitt sagen soll, wie sehr Violet dann doch die Person um sich herum wahrnimmt.
Die Brünette ist wohl gar nicht so untrainiert, wie man denkt, weil die legt den Muskulösen voll auf den Rücken.
Top.
Rhiannon denkt halt jetzt, dass Violet immer noch so komisch zu ihr ist, weil sie Sawyer als ersten Offizier gewählt hat und nicht sie. Und ich denke mir doch, wenn du das doch die ganze Zeit schon im Kopf hast, dann redet doch miteinander. Oder wenn das von Anfang an dein Plan war, dann sag das doch einfach vorher. Violet, pass auf, ne, du bist dauernd unterwegs mit Zayden oder zu Zayden, Zayden zu dir, wie auch immer. Ich würde gern Sawyer als ersten Offizier wählen, damit wir das direkt aus der Welt schaffen. Kommunikation, Freunde, es wäre so einfach.
Ich glaube aber auch einfach irgendwie nicht, dass das der Grund war.
Nee, glaube ich auch nicht. Das ist jetzt hier so ein bisschen vorgeschoben, weil vielleicht auch das Letzte ist, was Rihanna noch so in den Kopf kommt, was sein könnte. Plus noch ihre Eifersucht, die sie vielleicht aber gar nicht so realisiert.
Ja, weil Violet war ja komisch ab dem Moment, als sie wieder zurück waren am Beskyde War College. Das war ja noch bevor überhaupt Rhiannon zur Staffelführerin ernannt wurde. Das heißt eigentlich schon, alleine wenn sie das sieht, müsste Rhiannon klar sein, es kann nichts mit der Position als stellvertretenden Staffelführer zu tun haben.
Nee.
Aber hier ist jeder so irrational und in seinem Emotionalen gefangen. Aber ich finde die ganze... Ich finde in diesem Kapitel die Freundschaft zwischen den zwei irgendwie komisch. Und normal mag ich die total.
Das ist aber ja auch das Problem, dass Violet einfach so spät immer bei ihren Freunden erst auspackt.
Ich finde aber auch Rhiannon komisch, hier diesen Grund vorzuschieben.
Die ist aber schlau genug, um zu wissen, dass da viel mehr hinter diesem ganzen Aethyn-Gedöns steckt, als Violet sagt. Und da wäre ich als beste Freundin auch pissig, wenn ich immer nur sowas vorgespielt bekomme und nicht mal die Wahrheit gesagt bekomme.
Ja, aber ich hätte es einfach so stehen lassen. Ich hätte gefragt, bist du sauer, dass ich Sawyer genommen habe? Aber ich hätte hier nicht, und das ist für mich einfach ein vorgeschobener Grund, ich hätte hier nicht noch dann gesagt, ach, ich habe das ja nur gemacht, weil das ist ja auch Sawyer gegenüber arschig. Weißt du, wie ich meine? Warum muss ich diese Aussage tätigen? Ich finde, die Aussage ist meiner Meinung nach gelogen und ich finde sie weder Sawyer gegenüber in Ordnung, noch hätte Violet das gebraucht. Einfach hier zu sagen, nee, ich habe gar kein Problem damit. Es ist alles in Ordnung, Sawyer ist top für diesen Posten und fertig.
Der Ort ist ja auch wieder völlig falsch. Da sollten sie dann mal hinter verschlossenen Türen unter vier Augen, von mir aus auch als Crew, einfach klären. Ist jetzt halt, wie es ist. Die Misha verprügelt den Baylor weiterhin ordentlich. Und dann soll das nächste Paar kommen, nämlich Sloane gegen Arik.
Ja.
Auch schon, finde ich, eine schwierige Kombi, weil Arik 800 Meter größer ist als Sloane. Aber Sloane meint ja nicht nur, dass anscheinend, dass sie Arik kein Problem ist, ich weiß es ja nicht, aber sie zeigt mit dem Dolch auf Violet Sorrentail.
Mit dem Dolch? Echt? Zeigt die mit dem Dolch?
Und deutet mit einem Dolch auf mich, ja.
Ah ja, stimmt. Oh Mann, das mit dem Dolch habe ich völlig überlesen. Also sie will richtig, die ist richtig auf Blut aus.
Ja. Witzig ist, dass Imogen dann lacht und sagt, hast du gleich an deinem ersten Tag echt einen Todeswunsch? Was ja echt ein Kompliment ist.
Ja.
Rhiannon ist ja auch wirklich so, oh wow.
Ja.
Und dann meint ja Sloane, ich kann es mit ihr aufnehmen und wie es in deinem Brief stand, springen ihre Gelenke schnell raus. Wie schwer kann das sein? Also Imogen scheint so richtig aus dem Nähkästchen geplaudert zu haben.
Ja. Meinst du, Imogen war dann auch die Person, die Sloane über Resten informiert hat?
Das kann gut sein.
Er hat nicht hier gedacht.
Wenn die in so einem engen Kontakt gestanden haben. Aber ich frage mich dann immer noch, warum Sloane dann so verwirrt reagiert hat, dass Imogen auch in der Staffel ist.
Ach, ich weiß halt nicht, ob Imogen nicht so ein Typ Mensch ist, der sich mit dem geschriebenen Wort schwer tut. Ich könnte mir vorstellen, Imogen ist ja eh nicht so die kommunikative Queen unter dem Herrn. Die ist ja sowieso auch manchmal eher ein bisschen verschlossener. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die einen Brief schreibt, dass das sehr sprunghaft ist und ach, übrigens hier und übrigens da und weißt du, wie ich meine? Dass das alles sehr losgelöst von dem Verlauf her ist. Also, ich glaube, ihre Briefe sind verwirrend. Die meint es bestimmt gut, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das ihre Stärke ist.
Mm.
Und zu Sloane, da musste ich mich jetzt dran erinnern, dass die gar nicht mit Liam die letzten Jahre aufgewachsen ist. Weil ich dachte mir auch so, boah, die müsste doch gut kämpfen. Und dann ist mir klar geworden, nee, Moment, Zayden und Liam, die waren zusammen in der Pflegefamilie. Und Zayden hat mit Liam trainiert, aber niemand hat wahrscheinlich mit Sloane trainiert. Die war ja noch mal in einer anderen Familie. Das heißt, der fehlt so dieses Training der letzten Jahre.
Ja, also das wird ja im nächsten Kapitel klar, dass die echt eine grottenschlechte Kämpferin ist. Die kann ja gar nichts.
Ja.
Also die war auch anscheinend nicht bei einer Gastfamilie oder einer Adoptivfamilie, die selbst sie im Kämpfen hätte unterrichten können.
Genau, aber das hatte ich hier so kurzfristig ausgeblendet.
Nicht,
dass
nicht
das ja. Ah ja, ich hatte es ausgeblendet. Dass das ja ein Unterschied ist, dass Liam einfach diesen Vorteil hatte, dass er mit Zayden zusammen untergebracht wurde.
Genau. Emeterio ist brutalst genervt und sagt jetzt, komm, es ist mir eigentlich egal, was du für einen Groll gegen Sorengale hast oder glaubst zu haben, was auch immer, aber ich weiß, wer sie trainiert hat. Ja gut, die ist von Rhiannon, Zayden und Imogen trainiert worden. Ist jetzt keine schlechte Kombi. die lassen wir nicht auf Rookies los. Und jetzt leg deine Waffe weg und kämpf gegen Greycastle. Super lustig. Und ja, jetzt kommt so eine tiefe Stimme von hinten. Hat jemand Sorengay gesagt? Und das ist dieser Rookie, der schon den etwas magereren vom Viadukt geschubst hat. Also Jack Barlow 2.0 eigentlich. Der ist im zweiten Geschwader. Und der kommt jetzt so nach vorne und hat so die Hände in den Seiten. Also ich stelle mir den so richtig quadratisch praktisch gut vor. Ne? Also das scheint schon ein großer, breiter Mensch zu sein.
Ja, ich mag deine Beschreibung. Nehmen wir so Tetrapack.
Ja, und das Problem ist, dass Nadine sich jetzt einen Spaß draus macht und sagt dann, ja, ich bin Violet Sorengale, weil sie aktuell halt lila Haare hat. Na, wie meine Haare, hast du eine Nachricht für? Punkt, Punkt, Punkt. Das waren ihre letzte Worte, denn der Gute packt ihren Kopf und bricht ihr das Genick.
Ja.
Und er darf das halt auch einfach so, denn er ist nicht in ihrer Staffel. Und das finde ich trotzdem immer noch so eine krasse Nummer, dass du dich in diesem Quadranten einfach querbeet umbringen kannst, wenn du lustig bist. Also das ist doch der helle Wahnsinn.
Ich finde auch dafür wirkt die ganze Staffel von Rhiannon, Riddock hier immer sehr tiefenentspannt. Ich finde, die lassen einen das auch vergessen. Vielleicht ist das extra von Rebecca so gewollt.
Wahrscheinlich.
Dass es dann umso erschreckender ist, wenn das passiert. Weil so grundsätzlich, ich könnte mich nicht entspannen, wenn ich jetzt wüsste, jeder, der Bock hat, könnte jetzt von hinten kommen und mir gerade mal so ein Schwert durch den Bauch stoßen. Aber die wirken hier so gelassen und dann mit ihren persönlichen Problemen und Zickereien hin und her. Ich blende das immer aus.
Ja, geht mir auch so.
Es ist gemein. Also, es ist gemein geschrieben.
Mich hat das beim ersten Lesen hat mich das brutal geschockt.
Ja, es kam auch so aus dem Nichts, weil Nadine eher so immer so ein unauffälliger Staffelcharakter war. Und ich einfach dachte, die läuft so ein bisschen mit. Weißt du, die stirbt mal irgendwo am Gauntlet oder bei irgendeinem anderen Scheiß. Ich habe einfach die so wahrgenommen als Mitläufer. Ja gut, und hier hat sie einmal sich an einem Witz versucht. Guck mal, sie ist endlich warm geworden mit uns. Es ging aufwärts. Ja.
Aber ich stelle mir das richtig krass vor. Denk mal, Violet hat gesagt, jo, hier, fupp tot. Also klar, Rebecca musste das so schreiben, ne, damit Violet nichts passiert. Sie geht das ganze Spiel ja im nächsten Kapitel an, mit dass die ja gegen den kämpft. Aber das ist eine stramme Nummer, ey. Aber da habe ich im nächsten Kapitel habe ich einige Ideen.
Du hast Ideen? Dann würde ich mal gerade ein, zwei Fragen noch stellen. Ich weiß, wir müssen uns jetzt ranhalten. Ich habe es im Blick. Das sind kurze Fragen. Wenn du sagst, du möchtest die auf nächstes Kapitel verschieben, ist auch okay. Ich weiß aber nicht, ob sie zu deinem Gedanken passen. Gedanke 1. Wir wissen ja hier noch nicht, warum er das gemacht hat mit Nadine. So, das heißt, es könnte einfach sein, dass er die Familie Sorengale zum Kotzen findet oder was auch immer. Oder er will auch vielleicht, dass Tern wieder frei ist. Who knows? Warum dachtest du, dass der sie hier gekillt hat? Was war so beim ersten Lesen so dein Gedanke, was hier eigentlich gerade abging?
Einfach, dass er keinen Bock hat auf Sorengale.
Okay. Und dann zweite Frage. Im Kapitel danach wird ja klar, dass der von jemandem darauf angesetzt wurde, ne? Hättest du nicht erwartet, dass man dann sagt, achte einfach nur auf die Frau mit silbernen Haarspitzen. Das wäre die unkomplizierteste Beschreibung gewesen. Wie kann denn hier so ein Fehler passieren?
Es hätte da viele einfachere Methoden geben können als das.
Weil so ein Auftragskiller, der bekommt doch nicht nur den Namen. Da kriegst du doch mal noch grob eine Beschreibung mit dazu.
Jo. Vor allem, sie ist ja auch so klein, ne? Der hätte einfach gesagt, so, nimm dir die kleinste und zack, dann wäre das Ding auch geritzt, ne? Weil Nadine ist ja nicht so klein.
Mit den silbernen Spitzen. Ich hätte diese Info noch dazugegeben.
Ja.
TV.
Ja.
Also, ich war ein bisschen maximal verwirrt, dass der Original nur den Namen wusste. Keine Ahnung.
Passt aber zu der Person, die ihn beauftragt hat.
Das ist alles ein bisschen schier hier.
Aber ich wäre nie darauf gekommen.
Nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Aber ich habe, wie gesagt, jetzt so ein paar Ideen, die Siegelkraft der Person, die dahinter steckt, jetzt dann sein könnte. Ich glaube, wir werden, also das, was wir eh so im Kopf haben, glaube ich, könnte jetzt mit der nächsten Folge nochmal bestätigt werden.
Ja. Fehlt dir Nadine jetzt oder warst du einfach mehr geschockt, weil das hier so aus dem Nichts kam?
Nö, mir fehlt die nicht. Ich war geschockt, so huch. Ich war nur froh, dass es keinen anderen aus der Crew getroffen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich habe halt so geschwankt. Ich glaube schon, dass es mir auch leid tat um Nadine.
Ja, natürlich.
Aber mir fehlt sie
trotzdem nicht.
Nein, sie fehlt mir jetzt im weiteren Buch nicht, aber ich meine mehr, weil, wie ich eben gesagt habe, weil sie endlich so ein bisschen aus ihrer Schale rausgekommen ist.
Ja, aber ein bisschen genervt hat sie mich schon immer. Also, sie hat auch mal Riddock so herausgefordert, was der auch nicht braucht. Also, der macht klar natürlich seine Witze. Wir wissen aber auch, hinter Riddocks Person steckt viel, viel mehr als nur seine lustige Ader. Deswegen glaube ich auch, dass in diesem Buch übers Dreschen das Dreschen gar nicht so lustig sein wird mit Aatrum und Riddock, wie man vielleicht denkt. Also ich glaube, dass das schon cool zu lesen wird, aber ich glaube, da steckt schon ein bisschen tieferer Gedankengang hinten dran. Darauf hoffe ich zumindest. Also natürlich fände ich auch lustig und wir springen im Kreis und auch witzig.
Mhm.
Aber Nadine hatte für mich hier nicht so viel Tiefe. Anders als Riddock.
Ja, wahrscheinlich hatte die extra nicht so viel Tiefe.
Natürlich. Ne, wie, ja, aber deswegen war ich jetzt hier so, okay, krass, ne?
Aber sie hatte das hier einfach nicht verdient.
Nee, das auf keinen Fall.
Lass uns übrigens mal am Anfang nächster Folge kurz über das neue Buch sprechen.
Machen wir. Okay, dann machen wir Feierabend. Ich krieg nämlich gleich noch Handwerker hier ins Haus. Deswegen waren wir ein bisschen unter Zeitdruck heute, obwohl wir haben es gut gemanagt. Wir haben sonst nichts Neues.
Selbst wenn, dann bringen wir es jetzt in der nächsten Folge unter. Hier ist Schluss.
Divi. Ja. Genau, definitiv. Deine Stimme verabschiedet sich auch gleich. Gut, dann möchten wir uns verabschieden. Wir machen Feierabend und wir hören uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.